Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Guten Tag. Zu der heutigen Sendung der Philosophischen Brocken begrüßt Sie Andrea Reisinger. Im Folgenden hören Sie einen Vortrag des Philosophen Michael Staudigl, gehalten auf der Tagung Negative Sozialphilosophie am 13. März 2010 im Depot Wien. Michael Staudigl, der seit einigen Jahren zum Thema Phänomenologie der Gewalt forscht, spricht über Rassismus, von ihm gefasst als leibhaftige soziale Inferiorisierung. Was er darunter versteht, versucht er anhand einer theoretischen Durchdringung konkreter Phänomene, das heißt lebenspraktischer Negativerfahrungen, zu veranschaulichen. Aus seiner Sicht schaffen rassistische Handlungen Bilder von Gemeinschaft und liefern über Abgrenzungsmechanismen individuelle Identifikationsangebote. Im Anschluss an sein Referat stand der Phänomenologe noch zur Beantwortung von Fragen aus dem Plenum zur Verfügung. Bevor wir den Vortrag einspielen werden, möchte ich noch eine kurze Vorbemerkung zu Wolf Hund anführen, auf den sich Michael Staudigl zu Beginn seines Referates bezieht. Wolf Hund ist ein Hamburger Soziologe und Rassismusforscher, der für ein Verständnis von Rassismus als interdependente Kategorie eintritt. Das heißt, er plädiert für eine verschränkte Sichtweise auf das Phänomen, weil sich, so Hund, auf der Ebene von beispielsweise Race, Gender und Class zahlreiche Kategorien sozialer Inklusion und Exklusion überlagern und vermischen. Ich möchte nun ein Zitat bringen, das uns zum Referat und der anschließenden Diskussion überleiten wird. Zwar lässt sich Rassismus nicht auf das koloniale und imperiale Zeitalter eingrenzen, seine Geschichte reicht zurück bis in die Antike und seine Wirkungsweisen finden sich auch in der Frühzeit der herrschaftlich verfassten Kulturen Chinas, Indiens und Japans. Trotzdem wird seine moderne Form zu wesentlichen Teilen durch musterweise Dominanz geprägt. Aktuelle Kritik des Rassismus ist deswegen immer auch Kritik der Whiteness. Zitat Ende.
Ich stelle mir im Folgenden die Aufgabe, Rassismus als ein Phänomen negativer Sozialität zu analysieren, und zwar in phänomenologischer Perspektive. Dieses Ansinnen erfordert drei Vorüberlegungen. Erstens handelt es sich um eine Reflexion darauf, was ich unter negativer Sozialität verstehe. Zweitens ist darzulegen, was ich, den Einsichten der neueren Forschung zum Thema Rechnung tragend, unter Rassismus nicht verstehen möchte. Im Lichte dieser Reflexionen sollte einleitend deutlich werden, weshalb ich Rassismus für ein in der Tat exemplarisches Phänomen negativer Sozialität halte. Drittens bleibt im Anschluss daran, in aller gebotenen Kürze zu erläutern, weshalb ich die Phänomenologie für eine Analyse des Rassismus im Sinne eines exemplarischen Phänomens negativer Sozialität für geeignet erachte. Im Anschluss an diese einleitenden Vorüberlegungen wende ich mich im Hauptteil der Analyse des Phänomens selbst zu. Ich werde dabei jedoch nicht den konkreten historischen Ausprägungen Formationen des Rassismus nachgehen. Im Zentrum der Analyse sollen vielmehr die meines Erachtens invarianten Methoden, die Rassismus als eine spezifische Form sozialer Praxis ausmachen, stehen. Einer Form sozialer Praxis, die sich mit Wolf Hund treffend als negative Vergesellschaftung bezeichnen lässt. Diese Methoden möchte ich unter Heranziehung konkreter Phänomenbeschreibungen beispielhaft aufweisen. Aufgrund der mir zur Verfügung stehenden Zeit werde ich mich auf zwei Beispiele beschränken. Im abschließenden Teil bleibt schließlich zumindest ansatzweise zu klären, ob und inwiefern Rassismus als ein irreduzibles Phänomen negativer Sozialität zu gelten hat und was dies für den gesellschaftlichen Umgang mit ihm bedeutet. Ich fürchte, zum zweiten Teil werde ich nicht wirklich sehr viel sagen können. Erster Teil, drei Vorbemerkungen. A. Der Ausdruck negative Sozialität scheint auf den ersten Blick eminent problematisch zu sein. Die Organisatoren sprechen in ihrer inhaltlichen Darstellung des Tagungskonzepts diesbezüglich, ich zitiere, von einem Verdacht. Das heißt, sollte sich der Verdacht erhärten lassen, dass sich negative Erfahrungen, wie nämlich Misstrauen, Diskriminierung, Verachtung etc., nicht in einer von Verantwortung, Gerechtigkeit und Anerkennung geprägten Gemeinschaft oder Gesellschaft aufheben lassen, dann haben wir allen Anlass zu einer grundlegenden Revision auch dieser Begriffe sowie des Begriffs des Sozialen, insoweit es sich nicht durchgängig verrechtlichen und durch Regeln des Zusammenlebens befrieden lässt. Zitat. Entscheidend erscheint mir, dass Negativität, die Rede ist genau besehen hier von negativen Erfahrungen, hier hinsichtlich ihrer Irreduzibilität oder Unaufhebbarkeit im sozialen Leben selbst fokussiert. Negativität meint also kein Mangelphänomen, das sich diskursiv einholen, dialektisch vermitteln oder prozedural bewältigen ließe, um nur einige bekannte Verfahrensweisen der Kontingenzbewältigung zu nennen. Denn sie besagt keineswegs einen bloß kontingenten Mangel an Gerechtigkeit, Vertrauen, Verantwortung, Vergemeinschaftung, Solidarität, Kommunikation etc., wie dies im Mainstream der Sozialphilosophie unterstellt zu werden scheint, sofern diese für das angezeigte Problem überhaupt Sensibilität aufgebracht hat. Unangesehen dessen also, ob man in philosophischer Hinsicht solchen negativen Erfahrungen eine durch Harmonie, Concordia, Homonoia, die Reziprozität der Perspektiven, den gewaltfreien Diskurs oder eine ideale Kommunikationsgemeinschaft zu realisierende Einheit, beziehungsweise in politischer Hinsicht die Ideale einer voll integrierten Gesellschaft oder einer organismisch verfassten Gemeinschaft entgegensetzte, in deren vereinigendem Lichte sich diese Negativität doch auflösen lassen sollte, in all diesen Fällen wird diese Negativität als Relativum, als bloßer Mangel, also vorgestellt. Im Gegenzug dazu scheint es mir in der Tat notwendig zu sein, Negativität als ein Faktum, vielleicht gleich dem kantischen Faktum der Vernunft zu verstehen, das sich in keiner übergreifenden rechtlichen oder politischen Ordnung aufheben lässt. Es lässt sich nicht aufheben, da es ihr gegenüber außerordentlich ist. Es in seiner ordnungskonstitutiven Funktion zu reflektieren. Denn Ordnungen generieren bzw. regenerieren sich durch Exklusion und Selektion, also durch die Produktion eines Außerordentlichen. So wie es Ordnung gibt, wie Foucault beispielsweise schreibt, aber auch Merleau-Ponty, so gibt es also auch Gewalt, insbesondere eine Gewaltsamkeit der Ordnung selbst, sofern diese eben immer selektiv und exklusiv fungiert, das heißt das Außerordentliche einschließend ausschließt. Auch der Ordnung selbst wohnt also ein Moment der Negativität inne, das gleichwohl ihre Ordnungsleistung möglich macht und das heißt identitätsrelevante Handlungsmotivationen bereitstellt. Es gilt daher, diese Negativität in ihrer Außerordentlichkeit und Unaufhebbarkeit für soziale Ordnungsleistung und das heißt konkret Vergesellschaftung konstitutiv anzuerkennen. Dies besagt nichts anderes, als dass die angesprochenen Phänomene negativer Sozialität zwar einerseits durch und durch soziale Phänomene sind, sie aber andererseits die Faktizität des sozialen Zwischen, in dessen Horizont wir zu denken gewohnt sind, negieren. Sie zeitigen also desozialisierende Wirkungen, gemahnen uns an die Grenzen von Vergesellschaftung und Gemeinschaftlichkeit, bleiben darin jedoch selbst sozial überdeterminiert und in ihrer Wirkmacht an konkretes soziales Handeln gebunden. B. Zweite Vorbemerkung. Bereits seit längerem bemüht sich die Rassismusforschung um den Nachweis, dass besser nicht von Rassismus, sondern von Rassismen zu sprechen sei. Diverse Analysen haben aufgewiesen, dass der Bezug auf den Begriff der Rasse für die historischen Erscheinungsformen des Rassismus keineswegs konstitutiv ist. Die Ausdifferenzierung dieses Begriffs ist vielmehr an verschiedene gesellschaftlich-historische Kontexte gekoppelt. Rasse hat mithin so eine Mainstream-Überzeugung einstweilen als soziales Konstrukt zu gelten. Andererseits ist festgehalten worden, dass es auch Rassismus ohne Rassen gibt. Das heißt einen Rassismus, der kulturalistisch reüssiert, ohne dazu des Rassebegriffs überhaupt noch zu bedürfen. Diesen Einsichten zufolge hat man ganz folgerichtig zwischen Rassen, Klassen, Geschlechter und Nationalrassismus unterschieden, um nur die wichtigsten Ausprägungsformen zu nennen. Rassismen also, welche sich ihrerseits wiederum ideologisch, kulturalistisch oder religiös oder in einer Gemengelage dieser zu legitimieren versuchen. In allen Fällen geht es dabei, soweit scheint nun ein Minimalkonsens zu tragen, um einen, ich zitiere, sozialen Konstruktionsprozess angeblich natürlicher Ungleichheit, um den Versuch also, für gesellschaftliche Unterschiede eine naturbedingte Erklärung zu finden. Als hegemoniales Erklärungsschema spiegelt Rassismus dabei immer Machtbeziehungen, die die Integrität von Gesellschaften äußerlich wie innerlich formen. Im Gegensatz zu sozialer Diskriminierung, ich zitiere wiederum, nämlich Wolf Hund, wie im folgenden Zitat schon, im Gegensatz zu sozialer Diskriminierung, Zitat, die die Einzelnen innerhalb des gesellschaftlichen Zusammenhangs nach hierarchischen Gegensätzen gliedert, stellt rassistische Diskriminierung, die ich hier im weitesten Sinne fasse, diese als andere außerhalb des gesellschaftlichen Zusammenhangs, indem sie sie ihrer sozialen Besonderung beraubt oder ihre Fähigkeit dazu bestreitet. Zitat Ende. Rassistische Diskriminierung fungiert damit als Motiv bzw. Drohmittel zu sozialer Integration bzw. Exklusion einerseits, Assimilation bzw. Segregation andererseits. Diese doppelte Stoßrichtung des rassistischen Vergesellschaftungsprozesses, der also durch eine doppelte Logik, sich kreuzende Logik einschließender Ausschließung arbeitet, wird hierin sichtbar. Dem bislang Ausgeführten zufolge verstehe ich unter Rassismus einen sozialen Prozess heteronormativer Bedeutungskonstitution, der durch die leibhaftige Desozialisierung anderer illusorische Gemeinschaftlichkeit in Aussicht stellt und solcher Art identitätsrelevante Handlungsmotivationen vorgibt. Was in der Geschichte des Rassismus variiert, sind die Legitimationsmuster dieser Prozesse und die sie konkretisierenden Ausschließungspraxen. Es mag daher zutreffen, dass idealtypische Konstruktionen wie Vielfalt und Heterogenität rassistischer Praktiken nicht in den Blick bekommen. Sie scheinen allerdings insofern doch vergleichbar zu sein, als sie die anderen, sowohl innergesellschaftlich wie nach außen, als sie die anderen also als Mängelwesen konstruieren und jenseits der jeweiligen gesellschaftlichen Dualismen ansiedeln. Aus dieser Einsicht Hunds aber folgt weiters, ich zitiere, die Vermittlung von Identität auf Kosten und zulasten anderer erzeugt nicht nur unterschiedliche Grade des Menschseins, sondern macht den von ihr gestifteten Zusammenhang ebenfalls fragil. Sie zieht die nach außen behauptete Grenze zur Minderwertigkeit als flexible Sollbruchstelle gleichzeitig ins Innere der Gesellschaft ein. Zitat Ende. Rassismus als solche Art negative Vergesellschaftung ist demnach in der Tat als ein exemplarisches Phänomen negativer Sozialität zu fassen, da er nicht nur negierende soziale Praxis ist, desozialisierende Praxis, sondern uns auch die Negativität des Sozialen selbst deutlich verspüren lässt. C. Dritte Vorbemerkung. Kann die Phänomenologie dazu beitragen, Rassismus als einen solchen Prozess negativer Vergesellschaftung, einen fraglos historischen Prozess, in den konkrete Grundlagen, Formen sozialer Organisation und ideologische Begründungen eingehen, zu analysieren? Sofern Rassismen oder, um mit Franz Fanon zu sprechen, Rassifizierungen Prozesse der Bedeutungskonstitution sind, die Identifikationsangebote bzw. Ausschlusserfahrungen anzeigen, erscheint mir ein phänomenologischer Zugang, vielleicht spezifizierender gesagt ein sozialphänomenologischer Analysezugang, durchaus angebracht zu sein. Genauer gesehen sprechen meines Erachtens zwei Gründe für eine solche Wahl. Der erste betrifft die Spezifik des Gegenstandes, Gewalt bzw. ein Gewaltverhältnis. Der zweite die spezifische Methodologie phänomenologischer Analyse. Zum ersten. Erstens ermöglicht die Praxis der Phänomenologie das, was sich mit Husserl eine ethische Epoche nennen lässt. Die Aufgabe einer solchen Epoche sehe ich darin, dass sie jene Diskurse der Begründung und Gewaltrechtfertigung in Klammer setzt, in deren Dichte die Analyse von direkter Gewalt und indirekten Gewaltverhältnissen, Rassismus impliziert beides, sich bislang weitgehend vollzogen hat. Ihre Aufgabe besteht vielmehr darin, deren Ermöglichungsbedingungen zu thematisieren. Sie muss also das ins Auge fassen, was bewirkt, dass solche, in diesem Falle rassistische Gewalt, überhaupt möglich wird und nachträglich dann auch Gegenstand von Rechtfertigungsdiskursen werden kann. Dieses Ansinnen verweist eine Phänomenologie rassistischer Gewalt bzw. eine Phänomenologie der Gewalt im Allgemeinen auf die Notwendigkeit, jenen Prozessen der Desensibilisierung oder der Indifferentmachung, könnte man vielleicht formulieren, auf den Grund zu gehen, die zur Folge haben bzw. haben können, dass Subjekte dem Leiden anderer gegenüber indifferent werden, die Singularität ihres ethischen Anspruchs, um nochmal an Levinas zu appellieren, also nicht oder nicht mehr wahrnehmen. Damit wird auch der zweite Grund greifbar, weshalb ich einen phänomenologischen Zugang wähle. Denn einzig ein solcher scheint mir in der Lage zu sein, nominalistische wie essentialistische Fehldeutungen des Phänomens zu unterlaufen, um im Gegenteil der wirksamen Realität von Rassifizierungen in der Alltäglichkeit gelebter Erfahrung nachzuspüren. Dies besagt näher gesehen, dass die genannten Bedeutungskonstitutionen sich weder im Rekurs auf ein selbstreflexiv handlungsmächtiges Subjekt und dessen Motive, man könnte sagen gewaltaffine Interpretationsregime, noch aber auch im Rückgriff auf objektiv vorgegebene handlungsleitende Strukturen umfassend rekonstruieren lassen. Der Fokus muss vielmehr jenen präreflexiven Dimensionen gelebter Erfahrung gelten, die den Habitus unserer Interaktionen in leibhaftiger Weise bestimmen, das heißt in unserem Zusammenhang rassistisch imprägnieren oder rassifizieren. Methodologisch betrachtet besagt dies, dass ich einen phänomenologischen Ansatz insofern für zielführend erachte, wie dieser es erlaubt, das Zusammenspiel verschiedener Register der Erfahrung in seiner Identitätsrelevanz zu durchleuchten. Ohne dies hier näher ausführen zu können, lässt sich Bedeutungs- und mithin Subjektkonstitution nämlich als das Zusammenspiel, möglicherweise auch Widerspiel, subjektiver Sinngebungen, anonymer Sinnbildungsvorgänge und symbolischer Sinnstiftungen verstehen. Die offen unbestimmte Einheit der Subjektivität bildet sich also, wie sich mit Merleau-Ponty in diesem Zusammenhang formulieren lässt, in Korrelation zur offenen Einheit der Welt, deren gleichwohl autochthonen Sinn ihre Genese wesenhaft mitbestimmt. Das waren mehrere Zitate von Merleau-Ponty aus der Phänomenologie der Wahrnehmung. Zweiter Teil, zur Phänomenologie rassistischer Methoden. Die Stoßrichtung eines phänomenologischen Rückgangs auf die gelebte Erfahrung ist damit klar bestimmt. Konfrontiert sie uns nun jedoch nicht unmittelbar mit einem gravierenden Problem, wenn es nicht mehr um eine Phänomenologie geht, die an der intrinsischen Harmonie des Weltglaubens orientiert ist, sondern an Inkompossiblen, dessen Einbruch die Sphäre der Ursprünge, auf die Phänomenologen ja immer zurückzugehen suchen, auseinanderbrechen lässt, denn bieten sich einem solchen Ansinnen nicht wenigstens in der Tat zwei aufeinander irreduzible Ausgangspunkte an. Wessen Erfahrung steht hier nämlich auf dem Spiel? Geht es nicht entweder um die von Sartre vorgeschlagene Phänomenologie de l'oppresseur oder aber um eine Phänomenologie erlittener Gewalt, also eine Phänomenologie der Erfahrung des Opfers rassistischer Diskriminierung oder Gewalt? Und verkomplizieren sich die Dinge nicht noch weiter? Bleiben phänomenologisch nicht auch die Perspektiven wirklicher Dritter, zum Beispiel Zeugen, Mitläufer, Beiständer, unbeteiligte Beobachter und auch virtueller Dritter, das Gewissen als innerste Form der Andersheit, der Mitanspruch des Gesetzes, bleiben all diese Formen des Dritten nicht mit zu berücksichtigen, deren An- oder Abwesenheit und Intervention oder Passivität ja unzweifelhaft von entscheidender Bedeutung für die Genese der jeweiligen Erfahrungszusammenhänge und ihre identitätsrelevanten Implikationen ist. Trotz der Irreduzibilität, auf die es pocht, scheint mir dieses Problem ein Scheinproblem darzustellen. Denn Fremderfahrung, um Husserls Begriff zu verwenden, ist durch und durch relational. Soziale Phänomene sind Zwischenphänomene, um einen Begriff Bernhard Waldenfels aufzugreifen. Fremderfahrung hat also einen Sinn, ich zitiere ihn, der zwischen mir und dem anderen, zwischen uns und den anderen, zwischen eigenem und Fremdem geschieht. Zitat Ende. Sie hat einen Sinn genauer besehen, der restlos, ich führe sein Zitat fort, einen Sinn, der restlos weder auf die Initiative und das Vermögen einzelner Individuen oder Gruppen, noch auf eine vermittelnde Ordnungsinstanz, noch auf kodierte Regelungen zurückgeführt werden kann. Zitat Ende. Sie hat einen Sinn, phänomenologisch gesprochen, der sich nicht auf ichliche Sinngebungen zurückführen lässt. Vielmehr handelt es sich um einen Sinn, der sich im Rücken des aktiven Ich bildet und zu seiner identitätsrelevanten Artikulation des Durchgangs durch die historisch-kulturelle Zwischenwelt der menschlichen Symbole, der Institution Symbolik, wie er schreibt, bedarf. Fremderfahrung hat also, um es anders zu formulieren, einen Sinn, der sich immer erst in der konkreten intersubjektiven Begegnung artikuliert, ausdifferenziert, ohne dabei im gegebenen Fall jedoch, und dies ist entscheidend, auf eine Reziprozität der Perspektiven zu verweisen, die uns des Zugangs zu einer gemeinsamen Welt versichert. Es ist im Gegenteil die konkrete Modalität rassistischer Praxen, die Weise, wie sie andere anspricht, ohne sie anzusprechen, die diese Möglichkeit ausschließt, das heißt, den anderen desubjektiviert, entmenschlicht. Diese Erfahrung bringt Franz Fanon im Kapitel Die erlebte Erfahrung des Schwarzen in seinem Buch Schwarze Haut, weiße Masken, Peau noire, Masque blanc, deutlich zum Ausdruck. Es handelt sich dabei meines Wissens um eine der ersten Anwendungen phänomenologischer Deskription auf diesen Problemkreis. Sie stützt sich vor allem auf Sartres Theorie eines leibhaftig vermittelten Seins für andere, versucht dabei aber dem Faktum gerecht zu werden, dass der Weiße, wie er schreibt, für den Schwarzen nicht einfach der andere ist, sondern vielmehr der Herr. Zumeist, zumindest virtuell, der absolute Herr. Das Scheitern der Dialektik der Anerkennung, das für Sartres Ansatz sehr konstitutiv ist, verschärft sich dadurch nicht nur immens, sondern schlägt als Machtbeziehung auch auf die leibhaftige Selbsterfahrung zurück, was Sartre selbst bewusst wurde, als er nach seinem Besuch in den USA, wie er das nannte, die Unsichtbarkeit des schwarzen Blicks thematisierte. Ein längeres Zitat von Franz Fanon. Dreckiger Neger oder einfach sieh mal, ein Neger. Ich kam auf die Welt, darum bemüht, den Sinn der Dinge zu ergründen und meine Seele war von dem Wunsch erfüllt, am Ursprung der Welt zu sein. Und dann entdeckte ich mich als Objekt inmitten anderer Objekte. Eingeschlossen in dieser erdrückenden Objektivität wandte ich mich flehend an meinen Nächsten. Sein befreiender Blick, an meinem Körper entlang gleitend, der plötzlich keine Unebenheiten mehr hat, gibt mir eine Leichtigkeit zurück, die ich verloren glaubte, gibt mich, indem er mich der Welt entfernt, der Welt zurück. Aber da unten, direkt am Steilhang, strauchle ich. Und der andere fixiert mich durch Gesten, Verhaltensweisen, Blicke, so wie man ein Präparat mit Farbstoff fixiert. Ich wurde zornig, verlangte eine Erklärung. Nichts half. Ich explodierte. Hier die Scherben von einem anderen Ich aufgelesen. Sieh mal, ein Neger. Das war ein äußerer Ansporn, ein Nasenstüber, der mir unterwegs verpasst wurde. Sieh mal, ein Neger. Das stimmte. Ich amüsierte mich. Sieh mal, ein Neger. Langsam zog sich der Kreis zusammen. Ich amüsierte mich unverhohlen. Mama, schau doch, der Neger da, ich hab Angst. Angst, Angst. Man fing also an, sich vor mir zu fürchten. Ich wollte mich amüsieren bis zum Ersticken, doch das war mir unmöglich geworden. Ich konnte nicht mehr, denn ich wusste bereits, dass es Legenden, Geschichten, die Geschichte und vor allem die Geschichtlichkeit gab, wie mich Jaspers gelehrt hatte. Und das Körperschema, an mehreren Stellen angegriffen, brach zusammen und machte einem epidermischen Rassenschema Platz. Ich war verantwortlich für meinen Körper, auch verantwortlich für meine Rasse, meine Vorfahren. Ich maß mich mit objektivem Blick, entdeckte meine Schwärze, meine ethnischen Merkmale. Und Wörter zerrissen mir das Trommelfell. Menschenfresserei, geistige Zurückgebliebenheit, Fetischismus, Rassenmakel, Sklavenschiffe und vor allem Iabom Banania. An jenem Tag, da ich desorientiert war, außerstande mit dem anderen, dem Weißen draußen zu sein, der mich unbarmherzig einsperrte, begab ich mich weit, sehr weit fort von meinem Dasein und konstituierte mich als Objekt. Was war es für mich anderes als eine Loslösung, ein Herausreißen, ein Blutsturz, der auf meinem ganzen Körper schwarzes Blut gerinnen ließ. Zitat Ende. In diesen in der Tat sehr, sehr vielschichtigen Beschreibungen Fanons lassen sich zentrale Methoden des Rassismus ausmachen, Methoden, wie sie sich auch in vergleichenden historischen Untersuchungen herausarbeiten lassen. Erstens stoßen wir hier auf die Erfahrung der Selbstentfremdung, die auf Praktiken der Desozialisierung zurückzuführen ist. Die entfremdende Bewusstseinsspaltung, das doppelte Bewusstsein, etwa im Sinne von Dubois, resultiert hier aus der selbsterniedrigenden Übernahme rassistischer Normen, deren Erfüllung jedoch per Definition unmöglich ist. Die entsprechenden Praxen der Desozialisierung sind weit gestreut. Sie reichen von der Verweigerung sozialer Besonderung bis hin zur grundsätzlichen Infragestellung kultureller Eigenheit. Darauf begründet sich zweitens eine ideologisch abwertende, also inferiorisierende Differenzsetzung, die eine Logik des gegensätzlichen Ausschlusses zur Anwendung bringt. Man denke hier an die Gegensatzpaare Kulturbarbarei, Zivilisiertheit, Wildheit, Reinheit, Unreinheit, Weisheit, Farbigkeit, Erwähltheit, Verworfenheit oder Wertigkeit, Minderwertigkeit, die oftmals nicht einzeln vorkommen, sondern strategisch miteinander verbunden werden. Dieser Prozess inferiorisierender Differenzsetzung bedeutet also eine heteronormativ verfasste Form von Vergesellschaftung, die nicht auf Zurechnung, nicht einmal auf potenzielle Zurechnung, sondern auf Absonderung und Ausschluss abstellt, das heißt rein negativ verfährt. Ermöglicht bzw. vermittelt werden Desozialisierung und Inferiorisierung ihrerseits. Dafür sensibilisiert uns Fanon, wie ich denke, in höchstem Maße durch stigmatisierende Formen der Verkörperung, die demzufolge als eine dritte zentrale Methode des Rassismus festzuhalten sind. Nun lässt sich das Ausgeführte jedoch keineswegs nur im Rahmen der, wie Sartre das formuliert, in der Kritik der dialektischen Vernunft, der Höllenmaschine des Kolonialsystems nachweisen. Jenem Rahmen, der historisch betrachtet für die Genese des Rassenrassismus und genealogisch gesehen für den nachfolgenden Nationalrassismus natürlich von entscheidender Bedeutung war. Es wird vielmehr auch, um einen großen Sprung zu tun, in den affektiven Mikropraxen des Alltagsrassismus deutlich. Um dies zu verdeutlichen, zitiere ich Audre Lordes in der Tat, wie mir scheint, praktisch-phänomenologische Beschreibung einer solchen affektiv überdeterminierten Situation zwischenleiblicher Begegnung in ihrem Buch Sister Outsider. Zitat: The AA subway train to Harlem. I clutch my mother's sleeve, her arms full of shopping bags, Christmas heavy. The wet smell of winter clothes, the train's lurching. My mother spots an almost seat, pushes my little snow-suited body down. On one side of me, a man reading a paper. On the other, a woman in a fur hat staring at me. Her mouth twitches as she stares, and then her gaze drops down, pulling mine with it. Her leather-gloved hand plucks at the line where my new blue snow pants and her sleek fur coat meet. She jerks her coat closer to her. I look. I do not see whatever terrible thing she is seeing on the seat between us, probably a roach. But she has communicated her horror to me. It must be something very bad from the way she's looking. So I pull my snow suit closer to me, away from it too. When I look up, the woman is still staring at me. Her nose holes and eyes huge. And suddenly I realize there is nothing crawling up the seat between us. It is me she doesn't want her coat to touch. The fur brushes my face as she stands with a shudder and holds on to a strap in the speeding train. Born and bred a New York City child, I quickly slide over to make room for my mother to sit down. No word has been spoken. I'm afraid to say anything to my mother because I don't know what I have done. I look at the side of my snow pants secretly. Is there something on them? Something's going on here, I don't understand, but I will never forget it. Her eyes, the flared nostrils, the hate. Unquote. In dieser Beschreibung lassen sich meines Erachtens die vorhin genannten Methoden des Rassismus wiederfinden. Insbesondere die stigmatisierende Verkörperung wird deutlich greifbar. Ich lasse das jetzt aus, um der lieben Zeit willen. Man könnte sehr schön zeigen anhand dieses Zitats, wie hier eine Rekonstitution und symbolisierende Wiederaneignung des sozialen Raumes, also eines zwischenleiblichen Raumes, geschieht. Das Ganze läuft über die Produktion eines imaginären Objekts, die Kakerlake, ab und verweist über den Hass, über die Emotion des Hasses, mit der diese Szene endet, auch auf die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten von Vergemeinschaftung. Die Rassifizierung von Identitäten durch die genannten Methoden wirkt, dies sollte ich hier noch deutlich festhalten, auf zwei Ebenen. Sie betrifft nicht nur den sozusagen diskursiven Status des Subjekts in der Öffentlichkeit, wo es als Subjekt gleichsam unsichtbar gemacht wird, um dadurch im Gegenzug die selbstgenügsame Unsichtbarkeit, eine ganz andere Unsichtbarkeit, der herrschenden, in diesem Fall weißen Identitätsform sicherzustellen. Darüber hinaus betrifft sie vor allem auch die Weise der leibhaftigen Selbsterfahrung des Subjekts. Diese nämlich wird infolge seiner stigmatisierenden Verkörperung, ich zitiere Fanon, von Schwierigkeiten bei der Herausbildung des Körperschemas heimgesucht. Wohingegen unser Ich kann ansonsten, um mit Sartre zu sprechen, mit Stillschweigen übergangen wird, gelebt wird, das heißt in seinem unthematischen Fungieren aufgeht. Das historisch-rassische Schema, wie Fanon formuliert, das sich dem Körperschema substituiert hat, bringt einen habituellen Leib hervor, dem das Stigma der Differenz immer schon eingeschrieben zu sein scheint. Zusammenfassend betrachtet lässt sich Rassismus im Lichte der genannten Beispiele als leibhaftig vermittelte, desozialisierende Konstitution inferiorer Differenz fassen. Sein sozialer Sinn, unter Anführungszeichen gesagt, besteht darüber hinaus darin, Gemeinschaft zu imaginieren und individuelle Identifikationsangebote zu schaffen, die die Kontingenz faktischer Subjektivierungsformen zu transzendieren vorgeben, das heißt aber faktische Machtverhältnisse sicherstellen. Das kann ich hier auch nicht ausführen, das wäre näher zu untersuchen an der Verflechtung von Klassen- und Rassenrassismus, wo vielfach in der Forschung nachgewiesen wurde, inwiefern diese identitätsrelevanten, inwiefern der Rassenrassismus eine identitätsrelevante Form der Selbstidentifikation für die benachteiligten Klassen bietet, die selbst in diversen Zusammenhängen einem Klassenrassismus unterworfen waren, der genau anhand der vorhin genannten Gegensatzpaare arbeitet. Drittens, Schluss. Die aktuelle Forschung hat vielfach den strukturellen Charakter des Rassismus unterstrichen, der, wie es scheint, auch durch Ideologiekritik und die verstärkte Bekämpfung von Vorurteilen und Diskriminierungen nicht aufzuheben ist. Wenand etwa spricht diesbezüglich von einem, ich zitiere, Common Sense Feature of Everyday Life and Global Social Structure in einem Buch, das bezeichnenderweise betitelt ist The World is a Ghetto. Hund unterstreicht in strukturfunktionaler Perspektive seine integrierende Funktion im Prozess klassenspezifischer Vergesellschaftung. Goldberg hält ebenso schlicht wie desillusionierend fest, Race is irrelevant, but all is race. Denn, wie der Protagonist in Lauren Hansberry's Le Blanc es auf den Punkt bringt, it is pointless to pretend it doesn't exist simply because it is a lie. Unquote. Die performative Magie des Rassismus ist demzufolge in die Alltagswelt eingelassen. Sie macht einen Teil ihrer sinnhaften Konstitution aus. Sollten sich auch alle rassistischen Ideologien beseitigen lassen, so wäre damit Rassismus folglich noch keineswegs aus der Welt geschafft. Er scheint vielmehr in dem Maße ein irreduzibles Phänomen negativer Sozialität zu sein, wie er sich in präreflexiv gelebten Wahrnehmungsschemata sedimentiert hat, das subjektive Relevanzsystem imprägniert und in Mikropraxen der Interaktion, wie in der Haltung, dem Blick etwa, eingeht, in deren alltäglicher Reaktivierung er mithin stillschweigend reproduziert und resignifiziert wird. Nun, natürlich ist eine gesellschaftliche Transformation dieser Praxen denkbar, doch es fragt sich, wie tief diese zu greifen vermag. Ich denke in diesem Zusammenhang nicht nur an die institutionalisierten bzw. systemischen Formen, in denen Rassismus gerade auch jene Gesellschaften prägt, in denen sich kaum jemand noch explizit als rassistisch versteht bzw. definiert, sondern im Gegenteil die Irrelevanz rassifizierender Identifikationen vorherrscht. Ich denke vielmehr an einen Universalismus, der die Abschaffung solch partikularisierender Identifikationen einfordert, dadurch aber die selektive Normativität seiner eigenen Position festschreibt, das heißt festschreibt, wie der andere in einer Welt zu erscheinen hat, in der ich meine Identität nicht zu thematisieren brauche, weil sie eben ihre unsichtbare Norm ist. Dass gegen einen solchen abstrakten Universalismus und Humanismus, der in der Tat leicht ein Instrument des Rassismus werden kann, auf positive Identifikationen zurückgegriffen wird, hat Hannah Arendt ebenso deutlich gemacht wie etwa Benny Levy in seiner Diskussion mit Sartre. Beide machen dabei klar, und es ließen sich andere nennen, dass alles andere zur Selbstspaltung führt. Mit diesem nicht substituierbaren Begehren nach Identität aber beginnt das Problem doch scheinbar aufs Neue. Levinas macht uns dies in aller Deutlichkeit klar. Zitat: Denn es ist in der Tat offenkundig, dass in der Kenntnis des jeweils anderen als eines bloßen Individuums, Individuum einer Gattung, einer Klasse, einer Rasse, der Frieden mit dem jeweils anderen sich in Hass umkehrt. Sie ist das Ansprechen des jeweils anderen als Aspekt de ceci ou de cela. Rassismus als bevorzugtes Vehikel negativer Vergesellschaftung resultiert also aus der dem anderen unterstellten Möglichkeit einer positiven Vergemeinschaftung, deren Phantasma den Hass nährt.
Das war Living Room mit Insecurities. Im Folgenden hören Sie die Antwort Michael Staudigls auf 3 Fragen aus dem Publikum. Die erste Frage war, ob es sich bei Rassismus oder Rassismen um ein neuzeitliches Phänomen handle oder es historisch nicht schon viel früher einzuordnen wäre. Die nächsten 2 Wortmeldungen, auf die Staudigl reagiert, berühren die Frage der Legitimität einer sozialphänomenologischen Betrachtungsweise von Rassismus, welche die leibliche Dimension in den Vordergrund stellt. Ein Kommentar aus dem Plenum stellte das Existieren einer leiblichen Opfer-Täter-Beziehung als Bedingung für Rassismus in Frage. Mit Bezugnahme auf Claude Lefort wird das körperzentrierte Verständnis des Politischen relativiert. Im Rahmen eines totalitären Regimes stünden, so die These, die Handlungsoptionen, die sich für den Täter eröffnen, an erster Stelle, während die Relation zum potenziellen Opfer zweitrangig sei. Michael Staudigl geht in seiner Antwort auf diesen Beitrag noch einmal auf eine Frage ein, die zu einem anderen Zeitpunkt der Diskussion gestellt wurde. Danach von einer weiteren Kollegin wurde angezweifelt, ob die leibliche Dimension konstitutiv sei für Rassismus. Ihre Frage lautete, ob es nicht auch Rassismen gäbe, die sich nicht auf körperliche Merkmale bezügen.
Okay, also zur ersten Frage noch ganz kurz. Also ich glaube einfach, dass der Begriff als solcher, der Rasse, irrelevant ist. Nicht irrelevant, okay. Dass der Begriff nicht ein zureichendes Konstituent für Rassismus darstellt. Also dass eine Reflexion auf diesen spezifischen wissenschaftlichen Diskurs nicht notwendig ist, um Phänomene des Rassismus entstehen zu lassen. Das ist eine offene Diskussion in der Rassismusforschung, sage ich auch dazu. Ja. Und man versucht natürlich, Rassismus überall wieder zu finden, ja, was vielleicht auch zu einer inflationären Bestimmung des Begriffs selbst beiträgt. Das würde ich ohne weiteres zugeben. Die zweite Frage ist sehr, sehr interessant. Also ich würde dann auf Lefort's Kritik in diesem Fall mit Lefort antworten, ja, nämlich mit L'image du corps et le totalitarisme, diesem Artikel aus, ich weiß nicht aus welchem Buch jetzt, aber ein ganz entscheidender Artikel, wo er genau die Bedeutung des Körperschemas für die Genese des Totalitarismus nachzeichnet und dies bekannterweise ja natürlich auch für den Stalinismus getan hat. Ja. Und dort wird ganz, ganz deutlich, inwiefern ein ganz verwaschenes, amorphes, aber symbolisch strukturiertes Bild des Gesellschaftskörpers, des sozialen Körpers, von entscheidender Bedeutung dafür war, dass das funktionieren konnte. Und ich glaube, dass sich hier die Dinge wieder zusammenbringen lassen. Also dort geht es ganz klar um präventive Säuberung zum Beispiel, wie ihr sagt. Ja. Dort geht es ganz klar um den Feind des Volkskörpers. Und der ist unsichtbar. Ja. Und das, nochmal auf Sandra zurück, das besonders Bösartige am Juden ist ja, dass wir ihn nicht identifizieren können. Der täuscht uns ja auch noch. Ja. Und es ist genau diese Produktion der Unsichtbarkeit, die dazu führt, dass der äußere Andere sozusagen immer auch gleichzeitig den Verdacht der inneren Veränderung herbeiführt und dadurch die totalitaristische Logik am Leben erhält, wo ja sozusagen die Auslöschung des anderen als einen außergesellschaftlichen anderen immer auch an, ich könnte sagen, eine innere Selektionsmaschinerie geknüpft ist.